Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Okay, Boomer. Der neue Generationenkonflikt. Ein Feature von Jan Karon und Tassilo Hummel.
Du sag mal, heißt das eigentlich Generation Y oder heißt das Generation Y? Also wie spricht man das aus?
Ich glaube Generation Y. Ja.
Meinst du ja?
Kommt doch von da.
Okay, wenn du das sagst, dann bin ich Generation Y.
Echt?
Ja. Oder bin ich vielleicht doch schon Z?
Also ich weiß auf jeden Fall, ich bin ein lupenreiner Boomer. Roman?
Nee, da bin ich anderer Meinung. Du bist Generation X. Ach nee, ich bin Generation X.
Ja, würde ich mal sagen.
Also ich bin der Redakteur, der ist ein Boomer.
Ja.
Ihr seid ganz schön viele hier, ne?
Immerhin sind die Autoren jünger. Merkst du ja am Text, beide Y.
Sag mal, was kommt eigentlich nach Z?
Eine neue Weltordnung.
Ja. Wir vom Browser Ballett sagen Ja zu Corona, denn mit diesem Virus heilt sich der Planet praktisch selbst.
Öffentlich-rechtliche Satire auf dem Höhepunkt der Corona-Panik.
Interessant hierbei, wie fair dieses Virus ist. Es rafft die Alten dahin, aber die Jungen überstehen diese Infektion nahezu mühelos. Das ist nur gerecht. Immerhin hat die Generation 65 plus diesen Planeten in den letzten 50 Jahren voll an die Wand gefahren.
Das ist Christian Brandes, genannt Schlecki Silberstein, im März 2020. In Deutschland herrscht seit ein paar Tagen der Corona-Ausnahmezustand. Brandes und sein vom ZDF finanziertes Jugendformat Bohemian Browser Ballet nutzen die allgemeine Aufregung für eine saftige Provokation.
Der Flugverkehr ist eingebrochen, die Produktion wird zurückgefahren, der Konsum geht zurück. Eine bessere Nachricht gibt es doch gar nicht für diesen Planeten.
Für diesen Auftritt ernteten die Macher massive Kritik von allen Seiten. Die meisten fanden die Aussage, das Virus könne die Alten töten, weil die den Planeten kaputt gemacht haben, geschmacklos. Brandes sagte, das war alles Ironie. Die Redaktion bat trotzdem kurz darauf öffentlich um Entschuldigung.
Doch die Aufregung brachte eines auf den Punkt. Wir stecken, so scheint es, immer tiefer im Generationenkonflikt. Warum erleidet ein ganzes Land durch Corona-Einschränkungen, wenn 9 von 10 Todesopfern der Krankheit über 60 sind? Wer muss umziehen, wenn durch den Klimawandel die ersten Städte überschwemmt werden? Wer bezahlt die Milliardenschulden, die wir heute machen, morgen zurück? Und was passiert, wenn aufgrund des demografischen Wandels das Rentensystem zusammenbricht? Es war David
gegen Goliath. Der Konflikt besteht im Wesentlichen zwischen zwei Altersgruppen, die man vereinfacht als die Jungen und die Alten bezeichnen könnte. Auf der einen Seite stehen die Babyboomer, also die Vertreter der geburtenstarken Jahrgänge nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Babyboomer haben die Wirtschaftswunderzeit noch erlebt und sie sind zahlenmäßig noch immer die größte Alterskohorte im Land. Seit Jahrzehnten besetzen sie viele Führungspositionen in Politik, Wirtschaft und bei den Medien.
Auf der anderen Seite stehen vor allem junge Menschen, die in den 80er Jahren und später geboren wurden. Die Generation Y. Sie sind, so heißt es immer wieder, mit beruflich und privat schier unendlichen Möglichkeiten aufgewachsen. In erster Linie jedoch auf einem Selbstverwirklichungstrip. Konsumgeil und unpolitisch heißt es immer wieder. Das habe sich erst mit der sogenannten Generation Z geändert. Vollständig mit dem Internet sozialisiert und, wie es scheint, mit Themen wie Klimaaktivismus und Black Lives Matter zum ersten Mal seit langem wieder so richtig politisiert. Auf Boomer folgt Zuma.
Nach alle überrascht, war zurück über Nacht, aus nichts hab's geschafft. Alles neu, alles passt.
Das Wort hat der Bundesfinanzminister Olaf Scholz.
Wir erleben gegenwärtig eine Krise, die in der Geschichte der Bundesrepublik ohne Vorbild ist. Die Krise ist groß, mehr als die Krisen, die wir in der letzten Zeit erlebt haben. Und sie ist zugleich eine schicksalhafte Herausforderung für die ganze Menschheit.
Finanzminister Olaf Scholz spricht zu den Abgeordneten im Deutschen Bundestag. Es ist eine seiner Krisenreden. Angekündigt hat ihn sein Vorgänger, Wolfgang Schäuble, heute Präsident des Parlaments. Beide Männer stehen für ein Mantra, das in Deutschland lange galt. Die schwarze Null, der ausgewogene Haushalt. Doch in der Corona-Krise wurde dieser Grundsatz schnell über Bord geworfen. Viele Milliarden wurden in Hilfspaketen bewilligt, die Mehrwertsteuer gesenkt, die Staatsverschuldung erhöht. Vorgesehen sind nach letztem Stand allein für 2020 insgesamt neue Schulden in Höhe von fast 220 Milliarden Euro.
Meine Damen und Herren, wir können uns das leisten.
Die Politik ist sich selten schnell einig. Um eine Rezession zu verhindern, muss investiert werden. Und zwar so schnell und so viel wie möglich. Doch nicht alle finden das gut. Der Politologe Jörg Tremmel lehrt an der Universität Tübingen. Er ist einer der Experten zum Thema Generationengerechtigkeit in Deutschland.
Es macht mir schon Angst, wenn ich sehe, wie jetzt manche Politikerinnen mit den Milliarden rumjonglieren, als käme es halt auf ein Dutzend mehr oder weniger auch gar nicht an. Und vor allem diese Whatever-it-takes-Einstellung halte ich für problematisch. Also so als würden wirklich die Grundsätze der letzten Jahrzehnte nicht mehr gelten müssen.
In Anlehnung an keinen geringeren als den amerikanischen Philosophen John Rawls mit seiner Theorie der Gerechtigkeit hat Tremmel 2012 seine Theorie der Generationengerechtigkeit vorgelegt. Für ihn ist das staatliche Schuldenmachen geradezu die Blaupause des Generationenkonflikts. Das Geld, das wir uns heute über jahrzehntelang laufende Staatsanleihen besorgen, müssen die jüngeren Generationen morgen zurückzahlen.
Also ich sehe persönlich die Schuldenbremse als einen Meilenstein für finanzielle Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit an. Und denke auch, man muss das mal historisch betrachten, dass das Thema Staatsverschuldung ja immer schon in der politischen Theorie auch eine Rolle gespielt hat. Also zum Beispiel bei Platon in der Politeia wird schon haushälterischer Anstand gefordert. Oder auch bei Kant kommt es vor, dass man eben nicht Kriege über Schulden finanzieren darf. Und dann natürlich Thomas Jefferson, der das zum ersten Mal wirklich in den Generationenkontext gestellt hat. Und insofern war Schuldenmachen immer auch ein ethisches Thema.
Um mehr über die Konflikte zwischen Jung und Alt zu erfahren, haben wir uns in Berlin mit einem der Aktivisten getroffen, der wie kaum ein anderer für diese »Wir Junge gegen euch Alte« Zuspitzung steht. Quang Pasch, einer der Aktivisten von Fridays for Future.
Wir wachsen in einer Welt auf, die digitalisiert ist, die mit dem Internet nicht mehr trennbar ist, und wir haben ganz klare Realitätsverschiebungen hin in die digitale Welt und sehen ganz klar, dass diese Impressionen, diese tausende Nachrichten, die live, die sekündlich kommen, auf uns und unsere Generation sehr stark prallen und auch einen sehr großen und auch anderen Weltschmerz hervorrufen.
Pasch ist 19 Jahre alt und Klimaaktivist. Er erklärt, er gehört zur sogenannten Generation Z. Wenn man so will, die Generation Greta. Doch wer Pasch zuhört, möchte seine Altersgenossen am liebsten die Generation W nennen. W wie Weltschmerz.
Also Weltschmerz ist tatsächlich gerade so mein Lieblingswort, weil es für mich persönlich aus meiner Lebensrealität her unsere Generation beschreibt. Nicht nur hier in Deutschland, sondern auch Europa und weltweit, weil wir einfach irgendwo auch vernetzt sind und wir ganz klar wissen, dass die Probleme hier im globalen Norden auch im globalen Süden existieren, dass die Generationen dort genauso wenig verantwortlich sind für ihre Probleme und ihre Zukünfte.
Der Klimaaktivismus, das Kämpfen für die Menschen im globalen Süden, das Einstehen für benachteiligte ethnische und sexuelle Minderheiten, der Kampf gegen Rassismus. Alles hängt für Pasch zusammen. Nichts und niemand ist unschuldig. Weh wie Weltschmerz.
W wie Woke.
Woke?
Das kommt von to wake up, also aufwachen, und wie immer noch die meisten Trends aus den USA. Woke speist sich aus einer großen Portion Internetkultur. Es ist keine Ideologie, vielmehr eine Haltung. Die jungen Leute sind aufgewacht, sie haben endlich die Augen aufgemacht. Woke verbindet Konsumkritik, queeres Alternativdenken, Bürgerrechtsströmungen und erhebt einen moralischen Anspruch gegen ein Feindbild, das man wohl am ehesten als den alten weißen Mann beschreiben kann.
Dass die Woke-Strömung immer ernstzunehmender wird, zeigt der Skandal, der kürzlich die New York Times erschütterte. Die Publizistin Barry Weiss sah einen redaktionsinternen Richtungsstreit, der zwischen jungen, woken Mitzwanzigern und den älteren Redakteuren wie ihr entbrannt war. Am 14. Juli schmiss sie öffentlichkeitswirksam hin. In einem offenen Brief auf ihrer Webseite schrieb Weiss von einem verengten Meinungskorridor und Mobbing durch ihre jungen Kollegen. Auch der Umweltaktivist Quang Pasch denkt viel nach über den Konflikt zwischen Jung und Alt.
Ich würde schon sagen, dass vor allem in der westlichen Welt, im globalen Norden, ein Generationenkonflikt herrscht. Dass wir ganz klar einen Generationenkonflikt durch Fridays for Future erreicht haben. Die älteren Generationen, die halt die Macht inne hatten und immer noch haben, haben nicht gehandelt. Also es ist irgendwo schon die Schuld der Menschen, die an der Macht sind und die Entscheidungen treffen können.
Moment mal. Hat er da gerade gesagt, den Generationenkonflikt, den wir bei Fridays for Future erreicht haben? Als wäre es geradezu ihr Ziel, jung und alt gegeneinander aufzuwiegeln?
Greta Thunberg ist ja auf die Straßen gegangen, weil sie gesagt hat, ich streike für meine Zukunft. Und da war ganz klar das Framing, ich streike, weil ich jung bin, weil ich nicht wählen kann, weil ich nichts machen kann, um den Älteren zu sagen, wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut, nicht wir.
But I don't want your hope. I don't want you to be hopeful. I want you to panic. I want you to feel the fear I feel every day.
Greta Thunbergs Zuspitzung auf die Klimakrise, auch Klimakatastrophe genannt, brachte das Generationenfass zum Überlaufen. Die junge Schwedin startete den großen Aufstand der Jungen. Ihre Hassobjekte? Der SUV, das Kreuzfahrtschiff, und ihre besten Kunden? Alte weiße Männer. Doch nicht nur wegen der viel zu hohen CO2-Emissionen, sondern auch, weil sie für einen Lebensstil und Wohlstand stehen, in dessen Genuss junge Menschen womöglich nicht mehr kommen werden.
Es gibt heute viel mehr prekäre Beschäftigung, Stichwort Generation Praktikum. Es gibt weniger soziale Mobilität als früher. Und man konnte früher ja davon ausgehen, wenn man auf der Universität war, dass man dann auch einen guten Job bekommen hat. Wir haben uns bei der OECD die Zahlen angeschaut und man sieht ganz deutlich, dass in allen Ländern soziale Mobilität insgesamt abgenommen hat.
Das beobachtet Monika Queisser. Sie leitet bei der OECD in Paris den Bereich Sozialpolitik. Wo die Großeltern, er Facharbeiter, sie Hausfrau, sich wie selbstverständlich das Häuschen im Grünen und eine ordentliche Rente ab 60 aufbauten, können junge Paare die Miete in der Stadt oft kaum bezahlen, obwohl beide top ausgebildet und berufstätig sind.
Und wenn wir all diese ökonomischen Faktoren zusammenbringen, dann ist der Generationenvertrag noch mehr in Gefahr, als das nur wäre, wenn man sich Bevölkerungsalterung anschaut.
Ich möchte am Montag mal Sonntag haben und Feierabend vorm Aufstehen sagen. Ich möchte ganz sorglos verreisen können und Erdteile wie meinen Garten kennen.
Der Generationenvertrag. Von ihm hört noch heute jedes Kind im Gemeinschaftskundeunterricht. Im Schulbuch steht er im selben Kapitel wie Adenauer und Erhard. Die Nachkriegszeit, das Wirtschaftswunder. Damals drehte sich alles ums Arbeiten, ums Wiederaufbauen. Kinder gibt's immer, sagte man da noch und erfand den sogenannten Generationenvertrag.
Weil da haben sie nämlich ganz deutlich einen sozusagen impliziten Vertrag, in dem man sagt, die Leute, die heute arbeiten, zahlen Rentenversicherungsbeiträge. Diese Beiträge werden benutzt, um die Renten von heute zu zahlen. Und man verlässt sich darauf, dass wenn man später mal alt ist, dass die dann auch, die jungen Leute, dann auch wieder die Rentenversicherungsbeiträge zahlen.
Wo steht der eigentlich geschrieben? Der so viel zitierte Generationenvertrag?
So einen Vertrag gibt es überhaupt nicht, da haben Sie völlig recht. Man kann so einen Vertrag nicht nachlesen, aber er wird häufig verkürzt gleichgesetzt mit dem Umlageverfahren in der Rentenversicherung.
Ging es den Rentnern in Deutschland zu lange zu gut?
Da würde ich dann schon so einen Generationenegoismus am Berg sehen. Und deswegen stellt sich für mich die Frage, wie wir tatsächlich vor allem jetzt ab 2025 mit den Sozialversicherungssystemen umgehen, dass die jüngere Generation hier auch nicht überlastet wird.
Den Politologen Jörg Tremmel,
der mit dem Buch über die Generationengerechtigkeit, ist ganz bange vor dem Jahr 2025. Dann gehen die stärksten Geburtenjahrgänge aus der sogenannten Babyboomer-Zeit in Rente.
Und das kann man den Babyboomern schon vorwerfen, wenn die sich sozusagen in allen Lebensphasen immer das Beste rausholt. Also es würde zum Beispiel bedeuten, dass eine Generation, wenn sie jung ist, die Bildungssysteme so macht, dass es keine Studiengebühren kostet. Dann, wenn sie mittelalt ist, vielleicht Studiengebühren einführt. Das heißt, die nächste Generation muss dann Studiengebühren zahlen. Und gleichzeitig diese Babyboomer-Generation auch im Rentenalter sich dann auch Reformen verweigert und sozusagen auf Ansprüche pocht, die in einer völlig anderen demografischen Lage gemacht worden sind. Und zum Beispiel eine Teilung der Lasten, die durch den demografischen Wandel entstehen, nicht akzeptiert.
Die Babyboomer, der Ursprung allen Übels.
In den vergangenen Monaten sind zwei Wörter zum Ausdruck dieser Vorwurfshaltung der Jüngeren an die Älteren geworden.
Aha.
Okay, Boomer.
Was für Boomer?
Okay, Boomer. Der Ausdruck wurde 2019 zum Internetphänomen. Der Begriff ist laut New York Times das Ende der freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Generationen. Mit ihm sagt die junge Generation den Babyboomern, also all jene, denen es wirtschaftlich so unverschämt gut ging und die das Klima kaputt gemacht haben sollen, auf sozialen Netzwerken mit nur zwei Wörtern den Kampf an.
Dass ältere Menschen sich Ausreden dafür suchen, oder einige ältere Menschen, da möchte ich auch nicht auf alle schließen. Es gibt auch mittlerweile Vorreiter an dieser Stelle, aber sie sich quasi Ausreden suchen, um sich nicht auf neue Felder begeben zu müssen. Und das ist für mich dann immer so eine Boomer-Frage.
Diese Frau muss es wissen. Lilly Blauzun ist eine Art politische Influencerin für die alte Dame SPD. Diese ist 156 Jahre alt, Blauzun gerade mal 19. Und gerade deshalb so wertvoll für die Sozialdemokraten.
So etwas wie eine Volkspartei, oder sagen wir mal eine mit wenigstens 20% der Stimmen, ist die SPD nur noch bei älteren Wählern. In aktuellen Umfragen steht sie derzeit bei 15%. Doch die alten Granden von der SPD haben verstanden, dass Blauzun Reichweite hat und Digitalexpertise mitbringt. Gestandene Politiker wie Olaf Scholz und Karl Lauterbach drängeln sich auf Selfies mit Blauzun, um im Instagram- und Twitter-Feed der 19-Jährigen von ihren jungen Followern gesehen zu werden.
Ja, das ist ja mein Job. Also das ist ja quasi mein Job, auch darüber zu sprechen, aus der anderen Perspektive. Auch vielleicht mal zu sagen, das ist gut, was du hier jetzt gerade machst für meine Oma oder mein Opa oder meine Eltern auch. Aber damit erreichen wir die jungen Leute nicht.
Die Jurastudentin arbeitet für die SPD Mecklenburg-Vorpommern, macht dort Öffentlichkeitsarbeit und berät die Partei zum Thema soziale Medien. Zuletzt geriet sie selbst in einen waschechten Shitstorm, als sie auf ihrem Instagram-Kanal Werbung für eine Laptop-Firma machte. Das fanden viele gar nicht lustig. Auch mit den älteren SPD-Politikern gibt es beim Thema der richtigen Social-Media-Nutzung oft Reibungen.
Dann muss man natürlich auch mal komplett aus der alten Denkschiene rausgehen und sich auch auf Plattformen trauen, die umstritten sind. Deshalb plädiere ich auch dafür, auf TikTok zu gehen, wofür ich verständlicherweise Kritik ernte, weil diese Plattform auch kritisiert gehört. Aber gleichzeitig schaltest du halt eine komplette Öffentlichkeit, eine komplette, fast komplette Generation einfach aus deinem Sichtfeld aus, wenn du nicht dahin gehst, weil es sehr, sehr viele junge Menschen gibt, die eben nur auf TikTok, Instagram und Co. sind.
TikTok, die Videoplattform mit den lustigen kurzen Videoclips. Sie ist umstritten. Kritiker bemängeln unzureichenden Datenschutz und befürchten, dass China, das Land, aus dem die App kommt, die App für Zensur und Propaganda nutzt. Für Lilly Blauzun sind diese Bedenken gegenüber TikTok, die sie auch oft von älteren SPD-Kollegen hört, kein Grund, die Plattform zu meiden.
Und das ist für mich auch eine absolute, ich nenne es immer Boomer-Frage, weil diese Kritik überwiegend natürlich nur von älteren Leuten kommt, zu sagen, nee, ich gehe da auf gar keinen Fall hin, weil habe ich schon immer so gemacht. Und sobald es wird quasi nach Kritik gesucht, um eine Ausrede zu finden, dann hingehen zu müssen.
Blauzun gehört zu einer Generation, die Politik auf dem iPhone-Bildschirm rezipiert und kommuniziert. Vor dem Interview stellt sie erstmal klar, dass sie den Deutschlandfunk noch nie im Radio gehört hat.
höre gar kein Radio. Oder ich höre das, wenn dann quasi nur als bei Spotify. Also da höre ich es öfter mal.
Sie beobachtet, dass sich der Medienkonsum gewandelt hat.
Wenn ich irgendwie daran denke, was ich glaube, Gerd Schröder hat das mal gesagt mit Bildbums und Glotze. Das ist ja völlig überholt.
Es gibt sie nicht mehr, die eine Medienöffentlichkeit. Menschen, die nicht mit dem Internet aufgewachsen sind, informieren sich über das Radio, das Fernsehen und Zeitungen. Jüngere Menschen nutzen soziale Medien. Sie leben, so scheint es, in verschiedenen Öffentlichkeiten. Für den 21-jährigen Fridays for Future-Aktivist Kwan Paasch sind soziale Medien wichtiger als die klassischen Formate im Fernsehen und Radio, die Offline-Medien oder Printmedien, wie er sie nennt.
Weil wir da nicht nur natürlich Werbung für uns selbst machen können, sondern auch ja, unsere Reichweite nutzen können, um auf Themen Aufmerksamkeit zu lenken, die vielleicht gerade in den Printmedien nicht so viel Gehör schaffen. Black Lives Matter ist auch so eine Sache. Es war im Internet schon so riesig, bevor es in den Printmedien ankam. Es war Fridays for Future war auch schon viel ernstzunehmender im Internet, als es dann im Print nicht mehr ein ach, wie süß, die Kinder gehen auf die Straße waren. Und deswegen für unsere politische Arbeit, für meine politische Arbeit ist Social Media enorm wichtig.
4 Jahre nach dem Brexit-Votum und der Trump-Wahl hat so gut wie jeder schon das Schlagwort Filterbubble gehört.
Du meinst Filterblase.
Ja, oder Filterblase, wenn das für dich besser ist. Dieses Problem, das entsteht, wenn verschiedene Gruppen der Gesellschaft in unterschiedlichen Medienöffentlichkeiten leben. Viel wurde auch betont, dass sowohl Donald Trump als auch der Brexit nur möglich waren, weil sie die Mehrheit bei den älteren Menschen haben. Die Jüngeren haben in den USA mehrheitlich demokratisch und in Großbritannien mehrheitlich für die EU gestimmt. Doch sie waren eben zahlenmäßig in der Minderheit. Wegen des demografischen Wandels. Aber eben auch, weil unter ihnen die Wahlbeteiligung niedriger war.
Trotzdem sagt der Politologe Jörg Tremmel als Professor in der Gruppe Scientists for Future, übrigens ein Unterstützer der Schüleraktivisten von Fridays for Future, jüngere Menschen leiden unter den politischen Mehrheitsentscheidungen, weil ältere Menschen mehr ins Gewicht fallen.
Wir leben schon in so einer spezifischen Art von Demokratie, die ich jetzt als Gerontokratie bezeichnen würde, also als Herrschaft der Älteren. Ist ganz klar, also in der Demokratie hat die größte Wählergruppe auch die größte Macht. Und also bei der letzten Bundestagswahl waren über ein Drittel der Wählerinnen und Wähler über 60, aber 3,6% unter 21.
Dieser Trend wird sich vermutlich noch verschärfen. Die Zahl der Menschen im Alter ab 67 Jahren stieg bereits zwischen 1990 und 2018 um mehr als die Hälfte. Bis 2039 werden nochmals 5 bis 6 Millionen Senioren dazukommen. 21 Millionen Rentner könnte es dann geben, sagt das Statistische Bundesamt. Doch ist das wirklich eine Gerontokratie?
Das Denken in Generationen ist genauso wie das Denken in so Kollektiven sonst halt eher denk- und erkenntnisbehindernd als irgendwas befördernd. Und von daher ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie eine Generation glorifizieren will oder so. Weder eine junge als jetzt irgendwie eine ältere Generation, egal welche.
Das sagt Nico Hoppe. Er ist 21, Publizist und damit selbst im besten Fridays for Future-Alter. Doch der Philosophiestudent aus Leipzig will sich an Umweltprotesten von Greta, Kwan Paasch und Co. nicht beteiligen. Die fühlten sich moralisch überlegen, wenn sie die sogenannte Klimakatastrophe als unumstößliche Wahrheit darstellen.
Ich glaube, erstmal wäre es vielleicht angebracht, skeptisch zu sein, weil es ist jetzt ja nicht so, als wäre das erste Mal, dass Umweltbewegungen auftauchen, die mit ganz apokalyptischen Visionen aufwarten. Das gab es ja schon ganz oft, wenn es ums Waldsterben ging oder auch wenn es um Atomenergie ging, die jetzt gerade ja wieder entdeckt wird, teilweise auch von, also eher seltener, aber ja teilweise, sicherlich auch aus gutem Grund von den Umweltschutzleuten.
Hoppe sagt, früher war es für junge Leute in, wirklich dagegen zu sein und zu rebellieren und gesellschaftlichen Wandel zu erstreiten. Heute sei die Klimabewegung und alles, was dazugehört, purer Mainstream, konformistisch. Auf dem politischen Blog Achse des Guten schrieb er, das Draufhauen auf die Boomer sei die bequeme Suche nach einem Sündenbock, bei denen sich in sozialen Netzwerken schnell alle einig sind.
Und drittens fände ich es mal wieder gut, wenn die junge Generation, die ja sonst oft so im Ruf steht, dass sie irgendwie aufbegehrt und rebellisch ist und so, wenn da mal wieder mehr Leute wären, die halt einfach sagen, nee, ich mache hier halt einfach partout nicht mit. Selbst wenn es nur aus reinem Distinktionsgewinn ist. Also ich glaube, das ist, glaube ich, eine Tugend, die heute zu wenig wertgeschätzt wird, das nicht mitmachen wollen.
Bei der Babyboomer-Diskussion muss man vor allen Dingen auch eines berücksichtigen, und das ist, dass die Elterngeneration der heutigen Jungen natürlich auch sehr viel in die Jungen investiert hat und dass sie weiter Zeit geben, Geld geben.
Monika Queisser, die Direktorin für Sozialpolitik bei der OECD, findet es zwar gut und wichtig, dass junge Menschen für eine entschiedenere Klimapolitik protestieren, doch auch sie sagt, dass Schlagwörter wie »Okay, Boomer« die Sicht eher verstellen.
Also insofern finde ich, dass die Babyboomer-Diskussion häufig etwas plakativ und vereinfacht geführt wird und man doch im Detail hinschauen muss, wie viel an Transfers sowohl von Zeit und Geld zwischen den Generationen tatsächlich stattfinden und wer von diesen Interaktionen und von diesen Transfers am meisten profitiert.
Denn auch wenn es stimmt, dass die staatliche Umverteilung, wie etwa das Rentensystem, mit dem demografischen Wandel immer schwieriger wird, die Babyboomer-Generation hat kräftig in ihre Kinder investiert. Queisser gibt auch zu bedenken, dass sogar die Sache mit der Staatsverschuldung, die Fürsprecher der Generationengerechtigkeit wie Jörg Tremmel meistens als Paradebeispiel zitieren, in Wirklichkeit viel komplizierter ist. Denn in Zeiten von niedrigen oder gar negativen Zinsen kann es sich für spätere Generationen sogar finanziell lohnen, Schulden zu machen.
Wenn wir heute zu wenig investieren, dann verfällt die Infrastruktur. Am Ende kommt das den jüngeren Generationen womöglich noch teurer zu stehen. Es ist also kompliziert. Ist das mit dem Generationenkonflikt vielleicht nur eine Frage der Weltanschauung? Es wird Zeit, eine Philosophin heranzuziehen.
Okay.
Aus philosophischer Sicht ist es natürlich ein uralter Hut. Ja? Seit Heraklit haben wir gesagt, alles fließt. Ja? Die Welt ist eine Welt, in der ständig die Gegensätze ineinander fließen. Alt und jung, reich und arm, lebendig und tot.
Rebecca Reinhardt, die stellvertretende Chefredakteurin der Zeitschrift Hohe Luft, beobachtet, dass der Generationenkonflikt kein neues Phänomen ist.
Das ist ein Topos, der Generationenkonflikt, der so alt ist wie die Menschheit, der überhaupt nichts zu tun hat mit speziell noch nichts zu tun hat mit der heutigen Zeit, sondern der einfach mit bestimmten Faktoren, biologischen Faktoren zu tun hat, nämlich, dass eben junge Menschen, jetzt mal sehr platt ausgedrückt, ihre ganze Zeit noch vor sich haben, die Alten hingegen nur noch relativ wenig Zeit vor sich haben, was auch mitbedingt, dass völlig klar ist, dass die Jungen die Alten überleben werden. Und zwar nicht nur jetzt, was das reine Leben betrifft, sondern auch natürlich, was die ganzen Benefits betrifft, ja, die das Leben noch bringt.
Der Grund, warum wir die Probleme in der aktuellen Zeit so gerne auf einen Konflikt jung gegen alt zuspitzen wollen, hängt für die Philosophin Rebecca Reinhardt damit zusammen, dass in den westlichen Industrienationen erstmals seit langem eine junge Generation heranwächst, bei der die Sorgen
Quangpaars Weltschmerz
überwiegen.
Dass wir jungen Leute das Gefühl haben, es könnte uns schlechter gehen als unseren Eltern und Großeltern.
Genau.
Daran waren wir gewöhnt, an diese Situation, dass alles immer wächst, dass alles immer mehr wird. Ja. Objektiv betrachtet ist es natürlich nichts als ein historisches, eine Art Vakuum, als eine Art künstliches Vakuum, in das wir glücklicherweise, muss man sagen, auch ich noch, hineingeboren wurden. Ja, und jetzt ist halt Schluss. Also jetzt wird es aufgepiekst, dieses Vakuum, von mehreren Stellen, von mehreren riesigen Herausforderungen. Klimawandel, Digitalisierung, geopolitische Veränderungen, Migration. Das sind alles riesige Themen, die jetzt alle auf einmal plötzlich anscheinend kommen. Ja? Jetzt müssen wir halt ein bisschen aufwachen. Ja? Das ist alles. Das ist normal in der Welt.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie wollen wissen, was ich mache. Ach, wissen Sie, ich mach mir über Wissen keine Platte. Ich trink die halbe Flasche.
Junge Leute, so die Philosophin, sollten sich nicht auf Teufel komm raus benachteiligt fühlen.
Was ich vielleicht eher sagen würde, ist, dass Sie in einer Position sind jetzt, ja? Legitimerweise moralische, ich würde eher sagen ethische Forderungen zu erheben und auch durchzusetzen. Nicht nur deswegen, weil sie noch sehr, sehr, sehr lange auf diesem Planeten leben müssen, sondern auch, dass sie, und das ist vielleicht wirklich ein Novum in der Geschichte, das erste Mal dank Digitalisierung die Möglichkeit haben, gehört zu werden. Und zwar auf allen Kanälen und auf der ganzen Welt, sich zu organisieren via Social Media, laut zu werden.
Generation Maybe. Generation Maybe.
Als Digital Natives gehört die Zukunft sowieso Ihnen. Jahrhundertelang lernten die Jungen von den Alten. Heute ist es oft andersherum. Bewegungen wie Fridays for Future treiben die Politik zunehmend vor sich her. Und während junge Menschen wie Lilli Blauzun, Quang Pasch, aber auch Nico Hoppe früher vielleicht als zu junge Stimmen belächelt worden wären, widmen ihnen große altmodische Radiosender heute lange Sendungen.
Ich danke euch.
Das kam jetzt zum Schluss schon etwas arrogant rüber, oder? Was? Jahrhundertelang lernten die Jungen von den Alten. Heute ist es oft andersherum.
Arrogant, fandst du, ja?
Ja, ziemlich.
Aber
ja, die Autoren sind jetzt nicht da, die können jetzt nicht dazu was sagen.
Nee, die können dazu nichts sagen.
Was sagst du dazu, Roman?
Klar, also ich meine, ich weiß gar nicht, wie kommt ihr darauf? So, Deutschlandradio ist doch nicht altmodisch.
Hm.
Also die Zeitfragen, was wir gerade produzieren, hat total hohe Klickzahlen.
Okay.
Okay.
Und wer hat eigentlich das Internet erfunden? Ich sag nur, okay, Roman.
Ey, was guckt ihr denn jetzt so? Was soll denn das eigentlich gerade? Ich meine, ich habe das auch nur vorgelesen, ne, was da steht.
Mhm.
Andererseits.
Ja, was?
Getroffene Hunde bellen.
Der Generationenkonflikt neu aufgelegt, ein Feature von Jan Karon und Tassilo Hummel. Es sprachen Laura Lippmann und Romanus Fuhrmann, Technik Jan Fraune, Regie Roman Neumann, Redaktion Martin Hartwig.